Wir hören den für heute vorgeschlagenen Predigttext aus dem zweiten Brief des Paulus an Timotheus im ersten Kapitel. Ich erinnere dich daran, dass du erweckst die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt, jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Christus Jesus, der dem Tod die Macht genommen und das Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, man kann eigentlich nur mit dem etwas machen oder aus dem etwas machen, was man hat. Eigentlich eine Binsenwahrheit. Trotzdem beachten sie nicht alle. Also, ich kann nur so viel Geld ausgeben, wie ich im Portemonnaie oder auf dem Konto habe. Wenn ich mehr ausgebe, rächt sich das irgendwann. Ich kann auch nur so viel Kraft anwenden, wie ich habe. Sonst verausgabe ich mich und breche zusammen. Und dann geht gar nichts mehr. Ich kann auch nur so denken und so reden und so handeln, wie es meiner Begabung entspricht. Und jeder von uns hat ein gewisses Kontingent an Gaben und Kräften und Möglichkeiten in die Wiege gelegt bekommen. Jeder von uns und jeder. Und jetzt liegt es aber daran, was wir daraus machen. Ich kann meine Gaben und Kräfte nutzen und sie trainieren und ausbauen. Ich kann sie auch brach liegen lassen oder sinnlos verschleudern. Oder gar missbrauchen. Ich denke, das ist jedem von uns klar. Jeder von uns hat Gaben, Kräfte und Möglichkeiten. Die können groß sein, aber sie haben auch ihre Grenzen. Grenzen, an denen wir oder andere mitunter auch leiden. Und manche zerbrechen sogar daran, an diesen Grenzen. Und eine unerbittliche Grenze ist der Tod. Wir können versuchen, diese Grenze hinauszuschieben, sie wegzuschieben, zu verdrängen, aber am Ende kommen wir daran nicht vorbei. Es ist eine Grenze, vor der wir Angst haben. Jedenfalls die meisten. Vielleicht ist uns das so nicht bewusst. Aber wo kommen denn all unsere Ängste her? Ganz zuletzt kommen alle Ängste aus derselben Wurzel. Und das ist die Todesfurcht. Ich habe Angst, dass mir etwas schadet, dass mir etwas genommen wird, dass mir etwas misslingt. Ich habe Angst, zu kurz zu kommen. Ich habe Angst vor Nachteilen, vor Leiden und so weiter. Und das alles weist zuletzt auf den letzten Schaden, wo mir alles genommen wird, wo alles scheitert, wo ich gar nichts mehr habe. Wie sehr ich auch kämpfe, irgendwann gewinnt der Tod. Ich kann ihn nicht besiegen. Und Psychologen sagen, alle Angst ist letztlich Angst vor dem Tod. Auch alle Feigheit und Schüchternheit und so weiter hat letztlich dort ihre Wurzel. Aber es gibt eine gute Nachricht und die steht auch hier im 2. Timotheusbrief. Du hast eigentlich keinen Grund mehr zur Furcht, denn dem Tod ist die Macht genommen. Und es gehört zusammen. Wenn dem Tod die Macht genommen ist, dann habe ich eigentlich nichts mehr zu fürchten. Ich habe den Tod nicht mehr zu fürchten und auch keine seiner Vorboten, also alles, was davon so kommen kann und was mir irgendwas wegnimmt und mich bedroht. Letztlich ist es immer der Tod, der droht. Wo Furcht im Herzen ist, ist der Sieg über den Tod noch nicht vollständig angekommen. Vielleicht wissen wir es vom Verstand her, ja, Jesus hat den Tod besiegt. Aber vom Verstand bis zum Herzen ist es ein langer und komplizierter Weg. Wir wissen es aus der Bibel. Aber von der Bibel in unser Leben ist es oft ein weiter, weiter Weg. Aber darauf käme es an, dass das, was in der Bibel steht, auch in unserem Herzen steht, in unserem Leben. Was die Bibel enthält, soll und darf und kann Bestandteil meines Lebens werden. Gott gibt. Gott gibt und wir dürfen empfangen, es uns nehmen sozusagen, uns aneignen und dann haben wir es und können daraus und damit leben. Nochmal, ich kann nur aus dem etwas machen, was ich habe. Und jeder von uns hat ein Kontingent an natürlichen Gaben und Fähigkeiten und Kräften. Damit kann und muss jeder haushalten. Und das ist im Geistlichen überhaupt nicht anders. Da gilt genau dasselbe Prinzip. Ich kann nur mit dem etwas tun, was ich habe. Und Gott gibt. Er gibt uns Anteil an seinen Kräften, an seinen Möglichkeiten, an seinen Gaben. Die dürfen wir empfangen und dann erst können und müssen wir damit umgehen. Wir können das brach liegen lassen, was Gott gibt, oder wir können es zur Entfaltung kommen lassen, praktizieren, üben, tun. Erwecke das, belebe das, entfache zu heller Flamme, was Gott dir geistlich aus seiner Gnade heraus geschenkt hat, das, was in dir brennt oder vielleicht nur noch glimmt. Lass es wieder zur Flamme werden, du hast es doch, schreibt Paulus an seinen jungen Freund Timotheus. Wir können aus unseren natürlichen Gaben und Voraussetzungen und Fähigkeiten leben. Das Ende davon ist letztlich der Tod. Wir können auch aus dem leben, was Gott uns durch Jesus und durch seinen Geist gibt. Also, dass wir uns darum kümmern, dass sich dieses Leben Gottes in uns, dieses geistliche Leben immer mehr entfaltet und uns immer mehr bestimmt und erfüllt. Dieses Leben ist ewig. Ich kann Gottes Anweisungen oder Gottes Aufgaben in der Bibel nicht Folge leisten, wenn ich nicht vorher Gottes Gaben dafür empfangen habe. Denn ich kann nur mit dem etwas tun, was ich habe. Gott hat gegeben, damit wir leben. Gegeben zum Leben. Jetzt kommt es darauf an, damit zu haushalten. Empfangen wir Gottes Gaben, damit sie sich in unserem Leben entfalten, oder lassen wir das links liegen? Was hat denn Gott gegeben? Ich sortiere mal heilsgeschichtlich. Zunächst sagt dann Paulus, Gott hat uns Gnade gegeben. Und die ist sichtbar geworden oder für uns real geworden, wörtlich durch das Hervortreten unseres Retters oder Heilandes Christus Jesus, der dem Tod die Macht genommen hat, der den Tod unwirksam gemacht hat, der ihn annulliert hat, könnte man übersetzen, ungültig gemacht hat. Und der das Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Gott hat uns Gnade gegeben. Gnade heißt, wir konnten und können dafür nichts tun. Wir haben das nicht verdient. Wir können das nicht von uns aus erreichen, müssen es auch nicht. Es ist Gottes souveräne Entscheidung aus seiner Liebe heraus. Und Gottes Entscheidungen und Zusagen und Gaben ändern sich überhaupt nicht durch unser Verhalten. Unsere Frömmigkeit kann Gottes Liebe weder hervorrufen, noch fördern, noch hindern. Gott liebt, Punkt. Das ist Gnade. Die ist da. Und auf diese Gnade und auf diese Zusagen Gottes und auf diese Gaben Gottes ist immer Verlass, 100%. Gott gibt, Gott liebt. Aber wir entscheiden, ob und inwieweit wir das annehmen und dann auch, wie wir damit umgehen, mit dem, was Gott gibt oder gegeben hat. Wir entscheiden, inwieweit wir das anwenden, zur Entfaltung kommen lassen. Steht das in deinem Leben, was hier in der Bibel steht? Gott hat mich selig gemacht, sagt Luther, also gerettet. Gott hat mich heil gemacht, befreit. Er hat mich berufen, dass ich ganz und ausschließlich ihm gehöre, das heißt heilig bin. Daraus und dafür lebe ich jetzt. Ich lebe nicht mehr auf den Tod zu, denn der Tod gilt für mich gar nicht mehr. Er hat keine Macht über mich, nicht mehr. Der Tod ist zwar noch da, es gibt ihn noch, aber er gilt letztlich nicht mehr für mich. Stell dir vor, du hast ein Todesurteil bekommen für irgendwas, was du mal gemacht hast, amtlich bestätigt, besiegelt. Nun hast du es schriftlich. Und dann wird dein Fall noch einmal verhandelt. Und plötzlich wirst du freigesprochen. Und jetzt kommt auf das Papier, was du hast, auf dieses Todesurteil, dieser große Stempel, ungültig. Du hast das Papier noch. Aber es steht drauf, ungültig. Eigentlich muss dich dieser Wisch nicht mehr interessieren. Ein Dokument aus der Vergangenheit, zum Glück vorbei. Zum Glück vorbei. Der Tod hat seine Gültigkeit und Wirksamkeit und Macht für mich verloren durch Jesus. Jesus hat diesen Stempel ungültig draufgesetzt. Gott hat Jesus gegeben, damit wir leben. Ich darf Jesus und alles, was er getan hat und was er gibt, durch den Glauben in mein Herz aufnehmen und dann wird es wirksam. Gott hat Jesus gegeben und er hat seinen Geist gegeben. Da wird hier näher beschrieben, es ist ein Geist der Kraft, Dynamis und der Liebe und der Besonnenheit, der gesunden Gesinnung. Und dieser Geist bringt Gaben mit, Gnadengaben. Im griechischen Wort steht hier das Wort Charisma. Auch das hat Timotheus empfangen. Und Paulus sagt ihm, entfache das jetzt zu heller Flamme. Lass es brennen, lass es wirksam werden. Lass es in dir groß werden, zur Entfaltung kommen. Gebrauche doch einfach reichlich, was Gott dir längst gegeben hat. Wodurch hat Timotheus diese Gaben, die Gaben des Heiligen Geistes und den Geist selbst empfangen? Durch Auflegung meiner Hände, schreibt Paulus. Das ist die biblische Regel übrigens. Es gibt zwei Stellen in der Apostelgeschichte, wo der Geist ohne Handauflegung empfangen wurde. Das erste war zu Pfingsten. Da war noch keiner da, der die Hände hätte auflegen können. Es hatte noch niemand diese Fülle des Geistes. Und das war dann bei dem heidnischen Offizier Cornelius in seinem Gefolge. Den hätte Petrus als Jude vermutlich nicht mal angefasst, geschweige denn ihm die Hände aufgelegt, weil er den als unrein angesehen hat. Ansonsten wurde der Heilige Geist durch Handauflegung weitergegeben bis hin zu bestimmten Gaben. Und ich denke, wenn wir neutestamentliches Leben haben wollen, dann müssten wir auch die neutestamentlichen Wege dazu beachten. Gottes Gaben bekommen wir auf Gottes Weise, nicht auf unsere eigene. Ich halte das für einigermaßen logisch. Geistempfang und Empfang von Gnadengaben geschieht meistens dadurch, dass Menschen, die da etwas von Gott schon empfangen haben, mit uns beten und uns die Hände auflegen und so von Gott uns etwas mitteilen und weitergeben. So ist es biblisch. Gott hat gegeben, damit wir leben. Seinen Sohn und seinen Geist hat Gott gegeben, damit wir leben. Und Leben heißt dann in diesem Zusammenhang, lass zur Entfaltung kommen, was Gott in dich längst hineingelegt hat. Und dazu gehört bei Timotheus, schäme dich nicht. Schäme dich weder wegen Jesus, noch wegen mir, Paulus, der ich gefangen bin und dadurch überhaupt keinen guten Ruf habe in der Bevölkerung. Knasti, zu dem hältst du noch? Schäm dich. Nein, schäm dich nicht, sondern rede davon und rede von Jesus. Und wenn sie dich attackieren und kritisieren, leide mit für das Evangelium. Nicht nach deiner eigenen Kraft, sondern nach Gottes Kraft. Die ist dir doch gegeben. Die macht dich auch leidensfähig. Die macht dich stark genug, da durchzugehen. Für das Reich Gottes, für die Dinge Gottes, göttliche Dinge, sind unsere natürlichen Gaben und Kräfte und Möglichkeiten relativ uninteressant. Gottes Wille und Gottes Werke können nur in Gottes Kraft getan werden. Dann gehört auch alle Ehre nur Gott allein. Das Problem ist häufig, dass wir die eigene Mühe an die Stelle der Kraft Gottes setzen. Na, dann gib dir mal Mühe, dich nicht zu schämen. Gib dir mal Mühe, nicht feige und schüchtern zu sein. Gib dir mal Mühe, Kraft zu haben, Liebe zu üben, ganz besonnen zu sein, das heißt dabei Problemen und überhaupt auch sonst in der Balance zu bleiben. Versuche mal, für das Evangelium zu leiden und dich auch vor dem Tod nicht zu fürchten. So wird es nichts. Bitte schaue nicht auf deine Voraussetzungen. Christsein heißt, ich schaue nicht auf meine Voraussetzungen, sondern auf Gottes Voraussetzungen. Also auf das, was Gott vorausgesetzt, mir vorausgegeben hat, in mein Herz gesetzt, hineingegeben hat, hineingegossen hat, durch Jesus Christus und durch seinen Geist. Darauf schaue ich. Das ist mir gegeben. Kraft, Liebe, Besonnenheit, der Sieg über den Tod, das ganze Heil. Und daraus lebe ich. Daraus. Gegeben zum Leben. Gott hat gegeben, damit wir leben. Durch Jesus sind die Dinge klar. Sein Geist macht es uns im Herzen wahr. Christsein heißt, empfange von Gott, was er gegeben hat. Freue dich daran und dann lass es zur Entfaltung kommen. Setze es um. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Wir beten. Wir danken dir, Vater, für das Kommen deines Sohnes in diese Welt. Für all das Neue, das damit in unsere Welt eingebrochen ist von dir her. Wir danken dir für den Sieg über die Macht des Todes, für das Leben in der Vergebung aller Schuld und in deiner Gnade, für das Kommen deines Reiches schon jetzt. Wir danken dir für das Kommen deines Geistes. Durch ihn wird für uns persönlich wirksam, was Jesus gebracht und verheißen hat. Danke für das Wirken deines Geistes weltweit. Bitte mach auch uns immer mehr zu Menschen, die von deinem Geist durchdrungen, erfüllt und bewegt sind. dass deine Kraft, Liebe und Besonnenheit unter uns wirksam wird, dass deine Gegenwart uns belebt, erneuert und heilt. Bitte segne du alle Verkündigung und all die Dienste in unserer Gemeinde. Schenke du Mut und Freude. Bestätige, was von dir ist. Decke auf, was nicht von dir ist, damit neues Leben aufbrechen kann. Lass diejenigen dich finden, die dich suchen. Stärke und richte auf, die im Glauben schwach geworden sind. Bitte berufe und sammle du Beter, die Großes von dir erwarten und erbitten, damit wir wachsen in dem, was du für uns bereit hast. Wir bitten um deinen Segen und deine Führung für die Leitung unserer Kirche und für unseren Bischof, dass sie in deinem Geiste Kraft, Liebe und Besonnenheit ihre Entscheidungen treffen, mit dem Mut und der Klarheit, die du gibst und geben willst. Lass deinen Sieg und deine Ehre sichtbar werden. Du regierst. Hilf uns, dir gemäß zu denken, zu reden und zu handeln. Amen.